Eine Zeltstadt. So groß, dass man sie selbst aus dem Weltall sieht. Aber diese Stadt wird bald wieder verschwinden. Denn heute endet in Indien das größte Pilgerfest der Welt. Franziska Amler vom ARD-Studio Neu-Delhi war da und nimmt uns heute bei 11KM mit auf ein Event der Superlative. Und hinter dem steckt mehr als ein religiöses Ereignis. Besonders für den indischen Premier Modi. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Mittwoch, der 26. Februar. Und damit der letzte Tag der Maha Kumbh Mela.
Ja, wir sind in Prayagraj im Norden Indiens und es ist eine komplette Reizüberflutung. Also es ist super eng, es sind Menschenmassen, die sich da durch die Straßen bewegen. Es ist extrem laut. Man sieht Menschen, die sich zwischen den Autos umherschlängeln und ihr Gepäck auf dem Kopf balancieren. Es ist staubig und dreckig, teilweise fällt es einem sogar schwer zu atmen. Es ist ein Riesengelände, also so weit das Auge reicht. Man kann das gar nicht eigentlich mit einem Blick erahnen, wie groß das ist. Es ist eine extreme Herausforderung, sich auf diesem Gelände fortzubewegen, von A nach B zu kommen. Es ist ja so eine Art Jahrmarkt. Das heißt, man sieht auch überall Stände, wo Leute irgendwas verkaufen. Es riecht nach Essen. Es gibt diesen chaotischen Teil. Und dann gibt es so eine ganz andere Welt, eine geheimnisvolle Welt, nämlich da habe ich auch die Nagasadhus getroffen. Das sind so Wandermönche hier in Indien. Das sind Heilige, die dem modernen Leben den Rücken gekehrt haben. Und die sitzen dann so, wenn man da reinkommt und durchgeht, vor so kleinen Strohhütten, vor Lagerfeuer. Die meisten Männer sind nackt, einige tragen vielleicht noch so einen kleinen Lendenschurz und ihre Körper sind mit heiliger Asche bedeckt. Sie haben Dreadlocks, die wirklich bis auf den Boden reichen und teilweise so eine, ja, ich würde sagen, tranceartigen Ausdruck in ihren Augen. Also es ist insgesamt ein krasses Wirrwarr an Eindrücken. Es ist extrem laut, eng und chaotisch.
Es ist das größte Pilgerfestival der Welt, das Hindu-Fest Kumbh Mela. Seit dem 16. Januar findet es in Nordindien statt, am Zusammenfluss der Flüsse Ganges und des Yamuna, zu denen nach der Mythologie noch der nicht sichtbare Sarasvati hinzukommt.
Ja, das ist nicht nur das weltgrößte religiöse Fest, es ist die größte Menschenansammlung des Planeten eigentlich, so kann man das sagen, weil insgesamt kommen zu diesem Fest, das geht ja über 6 Wochen, mehr als 500 Millionen Menschen und allein an einigen Tagen sind es so 80 bis 100 Millionen Besucher und das Ganze, das muss man sich nochmal vor Augen führen, auf einer Fläche, die ungefähr so groß ist wie Berlin-Mitte.
Also dieses Glaubensfest in Indien, das ist jetzt schon an Superlativen nicht zu überbieten. Und trotzdem, ich hatte vor dieser Folge wirklich noch nicht davon gehört. Angefangen schon mal beim Namen. Kumbh Mela, was heißt es?
Kumbh Mela heißt übersetzt Fest des Kruges. Kumbh ist der Krug und Mela, ja, kann man eigentlich so sinngemäß sagen, bedeutet Jahrmarkt. Der Ursprung dieses gigantischen Festes reicht extrem weit zurück und der Legende nach kämpften eben Götter und Dämonen um einen Krug, eben Kumbh. Und dieser Krug enthielt dann angeblich Unsterblichkeitsnektar, das nennt man hier Amrit, das bedeutet auch übersetzt rein. Und als dann eben diese Götter und Dämonen um diesen Krug gekämpft haben, da ging eben oder soll einiges von diesem kostbaren Inhalt verloren gegangen sein und an 4 Orten auf der Erde, darunter eben auch Prayagraj, wo jetzt dieses Fest ist, sollen ein paar Tropfen dieses Nektars auf den Boden gefallen sein. Und seitdem sind diese Stätten eben zu heiligen Pilgerzentren geworden. Und dort wird dann im Wechsel dieses hinduistische Fest an diesen 4 Orten gefeiert. Aber eine Maha Kumbh Mela, also eine große Kumbh Mela, die gibt es eben nur in Prayagraj jetzt gerade und eben auch nur alle 12 Jahre, wenn eben Jupiter, Sonne und Mond in einer Reihe stehen. Und das Besondere ist, dass in diesem Jahr eben nochmal eine eindrucksvolle Planetenkonstellation dazukommt, die es eben nur alle 144 Jahre gibt. Und dadurch kann man sagen, es ist so eine Art Supervariante des Fests, das jetzt gerade gefeiert wird.
Also das heißt, das ist jetzt nicht nur das normale Ausmaß, sondern auch noch ein ganz besonderes Kumbh-Mela. Sind deswegen dann auch noch mehr Menschen da als sonst?
Ja, genau. Also es sind halt so viele Menschen da, weil so ein bisschen so ein Hype kreiert wird. Also sei es jetzt auch über die Medien und Social Media. Das ist halt dieses Once in a Lifetime. Also wenn du jetzt nicht dabei bist, dann hast du was in deinem Leben verpasst. So würde ich das mal zusammenfassen. Weil man eben sagt, die Sterne stehen erst wieder in 144 Jahren so günstig.
Warum ist es für so viele Menschen in Indien so wichtig, an diesem Fest direkt vor Ort teilzunehmen?
Der Gedanke ist, dass eben jetzt an dieser Stelle, wo ein Tropfen dieses Nektars den Erdboden berührt hat, an dieser Stelle gilt das Wasser eben als besonders heilig. Das ist auch die Stelle, wo der heiligste Fluss Indiens, der Ganges, mit dem Yamuna und noch einem dritten Fluss, diesem ja mystischen Saraswati, zusammenfließt. Das Ganze nennt man hier in Indien dann Sangam, also ein heiliger Zusammenfluss. Und ja, wenn ich das mal so ein bisschen beschreibe, das sieht aus eigentlich relativ unspektakulär. Es ist so ein abgegrenzter Bereich. Das Ufer ist so mit Sandsäcken verstärkt. Es ist relativ klein. Also gerade wenn man ja die Ausmaße dieses Festivals hört, dann ist man eigentlich so fast so ein bisschen als Besucher, der das nicht kennt, enttäuscht. Und die Leute drängen sich eben dann am Ufer. Sie ziehen, also man sieht halt auch Männer, die dann einfach ihre Hosen und Hemden ausziehen. Frauen gehen dann gleich mit ihren ganzen Klamotten, mit ihren traditionellen Saris rein. Dann tauchen die Menschen mindestens dreimal unter, weil das soll eben besonders Glück bringen. Einige trinken das Wasser sogar. Und dann habe ich da am Ufer vom Ganges die Sala getroffen, ja, eine junge Mutter, die da mit ihrem 22-jährigen Sohn war und auch mit ihrem Ehemann und die auch ja so eine traditionelle indische Kleidung anhatte und die so glücklich war. Also man hat das einfach in ihren Augen gesehen. Die stand da am Ufer, hat ihren Sohn beobachtet, wie er gerade im Ganges badet und dort mehrmals untertaucht und hat ein Video gemacht und hat mir dann eben auch erzählt, was das für eine Bedeutung für sie hat, dass jetzt halt sie so viel Glück erfahren wird in ihrem vergangenen und in ihrem zukünftigen Leben, einfach dadurch, dass sie halt auch in diesem Wasser gebadet hat und dass doch einfach auch jeder jetzt hierher kommen soll, damit einfach das Leben voller Glück ist. Pilger wie Sala glauben dann, dass dieses Bad also nicht nur ihre Sünden reinwascht soll, sondern ihnen auch Moksha, also Erlösung bringt. Das ist ja ein Zustand, den hier jeder Hindu anstrebt, nämlich die Befreiung aus dem ewigen Kreislauf von Geburt und Tod. Man muss sich das so vorstellen, dass diese Menschen dann wirklich Schulter an Schulter eng gedrängt alle ins Wasser stürzen. An einigen Tagen kommen dann vielleicht nur ein paar Millionen, an anderen mal 30 Millionen. An diesen königlichen Badetagen, also an diesen ganz besonderen Tagen, kommen dann auch mal 80 Millionen. Auch so ein bisschen wie im Fließband, weil es dann feste Badeslots gibt, um halbwegs diese Massen irgendwie managen zu können. Man kann sich das ja ganz gut vorstellen, wenn dann so viele Menschen auf einmal dort baden gehen, dass das natürlich seine Spuren hinterlässt, sichtbar und unsichtbar. Und weil die Menschen gehen ja nicht nur baden, sondern die bringen ja auch Opfergaben. Also die schmeißen da ja auch irgendwie Reis und Süßigkeiten rein oder gießen Milch in diesen Fluss. Und da kommen zwar dann auch Leute, die das irgendwie schnell wieder rausfischen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht alle Opfergaben wieder rausgefischt bekommen haben.
Also das sind natürlich unvorstellbare Zahlen, ne? Also 500 Millionen Menschen, das muss man sich mal klar machen, das ist ja fast 6-mal Deutschland. Also da kann man sich natürlich vorstellen, dass das Wasser da nicht sauber bleibt, ne? Hält das die Menschen denn nicht davon abzukommen?
Auf der einen Seite sagen viele, dass ihnen das nichts ausmacht. Ich habe da auch zum Beispiel mit einem Vater gesprochen, der da so ein bisschen am Rande stand, am Ufer und dann sich das so angeguckt hat und wollte dann am nächsten Tag baden gehen. Und dann habe ich ihn auch gefragt, ich so, naja, es ist ja auch so ein bisschen schmutzig, dieses Wasser.
It may be a little bit dirty, but
unsere Tradition, die ist halt stärker als jede wissenschaftliche Erklärung. ich sag mal, so kann man das auch sehen. Aber Fakt ist, es kam jetzt gerade erst vor wenigen Tagen die Meldung, dass, und das überrascht mich überhaupt nicht, dass jetzt tatsächlich alarmierende Werte, sehr hohe Werte von Fäkalbakterien im Gangeswasser gefunden wurde. Und das führt ja bekanntlich zu Erbrechen, Durchfall und schlimmeren Sachen.
Du hast davon gesprochen, dass da insgesamt mehr als eine halbe Milliarde Menschen hinkommen, auch von weit her. Sprich, die bleiben da ja nicht nur für einen Tag. Wo kommen die alle unter?
Da wird ja quasi eine ganze Zeltstadt aus dem Boden gestampft, weil eben dieses ganze Gebiet, wo wir uns befinden, das ist halt ein Überschwemmungsgebiet. Und erst wenn der Fluss, der Ganges, dann sich zurückzieht, kann man mit dem Aufbau dieser Zeltstadt beginnen. Und das war Ende des letzten Jahres relativ spät. Das heißt, die hatten nur wenige Wochen Zeit, das aus dem Boden zu stampfen. Und das ist natürlich auch nicht nachhaltig, wenn man sich mal überlegt, dass das da alles nur für 6 Wochen aufgebaut wird.
Also eine ganze Stadt nur für ein 6-wöchiges Fest. Wie sieht die aus?
Die haben das so verglichen, als würde man ein neues Land aufbauen. Weil es mussten Wasserleitungen verlegt werden. Es wurden 150.000 Zelte aufgebaut auf dieser Fläche. Dazu kommen auch nochmal 150.000 Dixi-Klos. Es gibt 3.000 Gemeinschaftsküchen, die offenbar allein jeweils 50.000 Menschen auf einmal versorgen. Und es gibt 70.000 LED-Masten, die auf diesem riesigen Gelände aufgestellt wurden.
This is the images that have now been shared directly from space. NASA-Astronaut
Und das ist so groß, dass man das Festival vom Weltraum aussieht. Also es leuchtet richtig. Und diese Bilder wurden dann natürlich auch von den indischen Medien aufgegriffen. Also wie zum Beispiel Times Now.
This is the stunning view from space directly. And the Mahakumbh seems to be glowing in the night sky.
Da spricht die Moderatorin dann ja von atemberaubenden Bildern, von einer ja, Zeltstadt, die so grell leuchtet, dass man sie eben auch vom Weltall aus sehen kann. Und es ist tatsächlich, ich habe mir auch die Aufnahmen angeguckt, tatsächlich ein ziemlich großer leuchtender Fleck, der da auf diesen ja, dunklen Aufnahmen gezeigt wird. Also es sind einfach gigantische Ausmaße.
Das klingt ja alles schon nach einem riesigen logistischen Aufwand. Wer organisiert dieses Fest?
Ja, das organisiert die Landesregierung auch von Uttar Pradesh. Die stecken da auch eine Menge Geld rein. Da sind allein 8, und das kann man sich ja vorstellen bei diesen Ausmaßen, allein umgerechnet rund 800 Millionen Euro reingeflossen in diese Vorbereitung, was natürlich daran auch liegt, dass halt diese Infrastruktur aufgebaut werden musste. Die ganze Stadt drumherum, da ist ja auch noch eine richtige Stadt, Prayagraj, die wurde auch aufgehübscht, da wurde alles nochmal angestrichen, da wurden die Straßen verbreitert, da wurden irgendwie Gehwege schick gemacht. Also da ist wirklich auch viel Geld in die Hand genommen worden, um dieses Event zu veranstalten.
Also das heißt, da ist die Landesregierung zuständig. Welche Rolle spielt denn die Regierung von Indien?
Also man kann sich das so vorstellen, man geht über dieses ja, riesige Gelände und überall, und das ist wirklich so, hängen Plakate von Premierminister Narendra Modi und eben diesem Ministerpräsidenten von Uttar Pradesh, Yogi Adityanath. Und es sind, also ich hatte das Gefühl, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber ich dachte so, hier schon wieder ein Plakat, da schon wieder ein Plakat. Also es waren gefühlt wirklich alle 10 Meter Plakate, die auch extrem groß waren, also überdimensional. Modi und Yogi, wie die beiden dann genannt werden, die sind wirklich allgegenwärtig. Und ganz interessant ist auch, wenn man da so über dieses Gelände geht, die Plakate sind auch so angebracht, dass ja, man das Gefühl hat, wenn man da lang geht, dass beide auf einen so herabschauen. Und es stehen auch überall so hochwertige Pappaufsteller in Lebensgröße rum von den beiden. Also, dass man sich da auch mit denen fotografieren lassen kann. Einige leuchten auch sogar. Also, da ist auch eine Menge Geld ins Marketing geflossen.
Mahakumbh ki Visheshta keval iski Vishalta mein hi nahi hai.
Man merkt einfach, Premierminister Modi möchte, dass dieses Mega-Festival als Symbol für Indiens Einheit nutzen. Und das hat er auch vorab so ja, im indischen Fernsehen erklärt. Und dort sagte er sinngemäß, dass eben die Mahakumbh nicht nur wegen ihrer Größe so besonders sei, sondern auch wegen ihrer Vielfalt. Und hier würde es eben keine Diskriminierung geben. Und Zitat, eine solche Einheit inmitten der Vielfalt wird man nirgendwo anders auf der Welt finden.
Einheit inmitten der Vielfalt, Eigentlich steht Indiens Premierminister Narendra Modi für was ganz anderes. Dazu haben wir schon eine ganz eigene FKM-Folge gemacht. Die verlinken wir euch in den Shownotes.
Kritiker werfen eben Modi auch vor, dass er die Demokratie ja schrittweise versucht auszuhöhlen und Indien eben ja zu einem hindu-nationalen Staat umbauen möchte.
Ewige Treue der göttlichen Hindu-Nation schwören sie als übergeordnete Staatsideologie, der alle Inder folgen müssen.
Kirchenführer warfen den Behörden vor, nichts zum Schutz religiöser Minderheiten zu unternehmen.
Modi, so Kritiker, versuche von dem Problem abzulenken. Er bevorzuge die hinduistische Mehrheit im Land und schüre Ressentiments gegenüber Muslimen.
Er hat ja im vergangenen Jahr hier in Indien seine dritte Amtszeit gewonnen durch Stimmungsmache gegen die muslimische Minderheit. Und kurz zur Einordnung, die Hindus stellen ja hier in Indien die überwältigende Mehrheit der 1,4 Milliarden Einwohner, also 80%. Und es gibt nur im Vergleich 200 Millionen Muslime, aber immerhin noch 14% und dann eben Christen und andere Minderheiten. Aber die gelten mittlerweile hier so ein bisschen bei einigen Hardlinern als Hindus, die fehlgeleitet sind. Und vor allen Dingen Muslime erleben eben zunehmend mehr Gewalt und Hass.
Und auf der Kumbh Mela, da spricht Modi dann von Einheit und Vielfalt, hast du gesagt. Warum macht er das?
Die Kumbh Mela kommt ihm dann, glaube ich, sehr entgegen, weil die wird halt für diesen Kurs ausgeschlachtet. Also man kann sagen, nie zuvor war halt dieses religiöse Fest derart politisiert. Und man merkt halt überall, sei es bei der Pressekonferenz, diesem ganzen Marketing mit den Plakaten und auch diese ganze Kommunikation, wie man sich hier immer, alles ist halt so toll und so toll organisiert. Man merkt einfach, dass Modi und Yogi und ihre hindu-nationalistische Partei, BJP, die sind einfach fest entschlossen, diese Kumbh Mela zum größten und besten Fest aller Zeiten zu machen. Und so, ich sag mal, no matter what, also egal, was es kostet. Und daran merkt man eben auch, dass der Hindu-Nationalismus ist ja hier in Indien auf dem Vormarsch. Und ein Beispiel dafür ist auch, es hat ja in der Vergangenheit, das ist auch ganz interessant, viele Umbenennungen hier gegeben. Und Prayagraj, also dieser Veranstaltungsort jetzt, der Mahakumbh Mela, der hieß ja bis vor wenigen Jahren noch Allahabad. Und der Name wurde eben damals von einem muslimischen Herrscher vergeben. Und das wurde jetzt eben rückgängig gemacht.
Die haben den Ort einfach umbenannt?
Ganz genau. Der Yogi, also der Ministerpräsident von Uttar Pradesh, der hat dann dazu beigetragen, dass dieser Name geändert wird, nämlich mit der Begründung, dass der ja nicht indisch genug sei. Und das zeigt ja schon so ziemlich deutlich eigentlich, auf welchem Weg sich das Land befindet.
Also wenn Modi von Einheit spricht, dann meint er damit vor allem Hindus. Modi ist also so eine Art Übervater für ein Fest der Superlative. Aber gibt es dabei nicht auch große Risiken?
Das wurde schon im Vorfeld darüber kontrovers diskutiert, ob die Sicherheitsmaßnahmen ausreichend sind.
Es gibt Kritiker, die sagen, es wurde ein bisschen zu viel Werbung gemacht von der hindu-nationalistischen Regierung, für die das natürlich ein ganz wichtiges Event ist. Die Millionen von Menschen hier zu organisieren und zu kontrollieren, ist natürlich eine organisatorische Mammutaufgabe.
Und dass sie nicht ausreichend sind, das hat sich jetzt hier auch in den vergangenen Wochen gezeigt.
Menschen dicht an dicht. Beim weltweit größten Pilgerfest Mahakumbh Mela in Nordindien hat es heute eine Massenpanik gegeben. Dabei kamen mindestens 30 Menschen ums Leben, 60 wurden laut Polizei verletzt.
Es gab tatsächlich bisher zwei tragische Vorfälle, zwei Massenpaniken. Die eine war Ende Januar direkt auf dem Festivalgelände, als die Menschen eben sich auf dem Weg zum Ganges, zum Ufer gemacht haben, zum Baden.
Sie wollen nur zum Bad ins heilige Wasser, doch die Menschenmenge auf dem Weg dorthin wird ihnen zum Verhängnis.
Das war wirklich dieser wichtigste Tag des Hindu-Fests. Da wurden halt 80 bis 100 Millionen Menschen erwartet. Die brechen ja ganz, ganz früh auf, weil das Wasser in den Morgenstunden irgendwie noch heiliger ist. Deswegen gehen die dann alle zusammen zum Ganges und gegen 2 Uhr in der Nacht ist es dann offenbar, da gibt es ja so Barrikaden auf diesem Gelände und die haben dann dem Druck der Menschenmassen nachgegeben, weil die Menschen da wirklich Schulter an Schulter sich gedrängt haben.
Am Unglücksort versuchen sich Menschen über Zäune zu retten. Ordner rufen die Pilger dazu auf, Ruhe zu bewahren und den Platz zu verlassen.
weil ich habe das so empfunden, dass es auch so ein bisschen wie so ein Nadelöhr ist, wo es da zu diesem Sangam geht, also zu diesem Zusammenfluss der heiligsten Flüsse.
Schwerverletzte werden auf Tragen zu Rettungswagen gebracht. Ein provisorisches Krankenhaus in der Nähe übernimmt die Versorgung. Verzweifelt suchen Menschen nach ihren Angehörigen und hoffen auf gute Nachrichten von den Ärzten. Für den heutigen königlichen Badetag, den wichtigsten Tag der Kumbh Mela, geben die Behörden leichte Entwarnung.
Und es gab dann eine ganz komische Kommunikation nach diesem Vorfall. Also es war ganz lange auch in den indischen Medien stundenlang gar nicht von Toten die Rede, obwohl klar war, dass dort Leute ums Leben gekommen sind. Und dann erst 18 Stunden später sprach dann der für die Sicherheit zuständige Beamte von 30 Toten und 60 Verletzten. Und ja, da kann man auch ein Fragezeichen dran setzen, ob die Zahlen stimmen. Das ist total unklar, weil eben auch durch diese ganze Kommunikation der Eindruck entsteht, einfach die Politik wolle halt diese Negativschlagzeilen vermeiden. Und dann dachte man, man hat die Sache im Griff. Man hat dann auch sofort ein paar Sicherheitsmaßnahmen vor Ort verschärft.
Mhm. Welche Sicherheitsmaßnahmen gibt's da überhaupt? Was gehört da alles zum Konzept?
Also die haben sich ja vorher, haben sie das ja sehr angepriesen, Modi und Yogi, dass es halt sehr große Sicherheitsmaßnahmen gibt, dass sie halt 50.000 Sicherheitsleute haben. Es gibt knapp 3.000 Kameras, so etwa 300 davon sind auch KI gesteuert. Das heißt, die schlagen dann quasi Alarm, wenn man sieht in Echtzeit, dass sich da zu viele Menschen zusammen auf einem Platz befinden. Man muss aber auch sagen, diese Alarmwerte sind natürlich weitaus großzügiger als bei uns in Deutschland, weil man hier ein ganz anderes Verhältnis auch hat zur Nähe.
Also zur Nähe zwischen Menschen meinst du? Also es gibt diese Zahlen immer, ist mal ganz interessant. Ne? In verschiedenen Ländern gibt es so verschiedene soziale Codes, wie viel Abstand man zueinander hält. Ne? Sowas meinst du?
Ganz genau, weil wir würden wahrscheinlich schon sagen, uff, das ist jetzt hier viel zu eng, da ziehe ich mich mal lieber zurück. Aber das ist hier nicht so, das sieht man immer mal wieder. Man hat da nicht so Berührungsängste, nenne ich das mal. Das zeigt auch zum Beispiel diese zweite Massenpanik, die jetzt vor wenigen Tagen im Bahnhof von Neu-Delhi war. Da hat man halt auf den Bildern und Videos gesehen, dass da wirklich also tausende Menschen geführt an diesem Gleis gestanden haben.
Bei der Abfahrt von Zügen zu einem hinduistischen Fest gerieten die Passagiere in Panik. Unter den Opfern sollen auch Kinder sein.
Die Züge waren schon überfüllt, da ging eigentlich gar nichts mehr. Und trotzdem sah man noch Männer und Frauen mit Kindern im Arm, die halt versucht haben, in diesen Zug zu gehen. Und dann ist es leider zu diesem tragischen Unglück gekommen, dass sie dann einen Wechsel der Plattform angekündigt haben, dass der Zug halt doch nicht von der einen Plattform abfährt, sondern von der anderen und sich natürlich dann diese Massen in Bewegung gesetzt haben. Und dadurch sind dann halt Menschen ja gestolpert und es wurde auf ihnen herumgetrampelt. Mhm. Und so kam es dann eben auch dort zu diesem tödlichen Unglück, wo dann letztlich 18 Menschen gestorben sind. Also man muss dann generell zur Einordnung sagen, dass es halt keine Seltenheit in Indien ist. Es kommt hier immer wieder zu Massenpaniken, gerade bei religiösen Festen. Auch übrigens bei der letzten Mahakumbh vor 12 Jahren, 2013.
Also kann man jetzt sagen, die Regierung hat nicht genug dafür getan, um die Sicherheit zu schaffen? Oder muss man sagen, bei so vielen Menschen kann quasi gar nichts passieren? Wie würdest du es einschätzen?
Also ich würde es mal so sagen, mich hat das überhaupt nicht überrascht, als ich von dieser Massenpanik gehört habe, weil ich es ja vor Ort gesehen habe. Wenn wir das nochmal uns vor Augen führen, da kommt halt ganz Deutschland auf einer Fläche von Berlin Mitte zusammen. Kann das, also wie soll das überhaupt funktionieren? Und ich glaube schon, dass da auch so ein Stück weit die Jagd nach Rekorden schuld ist. Also auch dieser Gigantismus, der von der Regierung gefördert wird, die halt auch bewusst, so habe ich jedenfalls das hier erlebt, diesen Hype schüren, damit es eben die größte Menschenansammlung der Welt wird. Was ganz interessant ist hier in Indien, wenn immer solche Tragödien passieren, das ist für uns so ein bisschen befremdlich, weil man weiß irgendwie erst seit ein paar Stunden, dass dort Menschen ums Leben gekommen sind und sofort ploppt dann hier die Meldung auf für Kompensationszahlung. Und in dem Fall zum Beispiel bei der Massenpanik direkt auf dem Gelände wurden den Angehörigen der betroffenen Familien sofort halt mehrere tausend Euro Entschädigung zugesagt. Das ist natürlich für die extrem viel Geld, was sie teilweise ja in Jahren nicht verdienen können, weil das auch ganz, ganz arme Menschen zum Teil sind. Und das erklärt, glaube ich, auch so ein bisschen, warum sich die Kritik oder auch der Protest dann auch so ein bisschen in Grenzen hält, weil man auch so ein bisschen, ja, die Leute ja so ein Stück weit dadurch natürlich auch ja mundtot machen kann.
Du hast ja gerade gesagt, da sind sehr, sehr viele arme Menschen auf der Kumbh-Mela. Indien ist ja auch bekannt als ein Land, in dem die Schere zwischen arm und reich besonders groß ist. Inwiefern macht sich das da bemerkbar auf diesem Pilgerfest?
VIPs, wie zum Beispiel wichtige Politiker, dürfen in ihren Fahrzeugen bis zum Ufer vorfahren, während, ich sag mal, die Normalos zu Fuß gehen müssen, teilweise 15 bis 20 Kilometer gehen müssen. Und da wurde dann extra wurden Sachen abgesperrt. Man merkt schon generell, egal wie man fragt, und das haben ja auch meine indischen Kollegen erzählt, dass alle sagen, oh, ich will dahin, ich fahre dahin, und sei es halt nur für eine Nacht, weil man sich eben mehr nicht leisten kann, dass man dann wirklich in überfüllten Autos hinfährt oder eben auch in Bussen, aber auch in diesen überfüllten Zügen, was ja relativ, zumindest für uns sehr, sehr, sehr günstig ist. Einige kommen nur für eine Nacht, andere, die dort länger sind, schlafen einfach auf dem Boden, auf diesem sandigen Boden. Andere gehen in so, ja, so Art Schlafsäle, das sind dann so große Zelte, wo so, ja, Pritsche an Pritsche, würde ich mal sagen, nebeneinander stehen. Da zahlt man dann so umgerechnet 200 Rupies, das sind so 2,20 Euro.
Pro Nacht, oder?
Pro Nacht, genau. Also das ist natürlich auch für die armen Leute auch nicht, also für die ganz armen Leute auch nicht erschwinglich. Deswegen schlafen die auf dem Boden, aber schon deutlich erschwinglicher für viele andere Menschen. Und dann gibt es aber noch eine ganz andere Seite der Kumbh-Mela, die mich auch ja so ein bisschen sprachlos gemacht hat. Wenn man dann so ein bisschen weiter wegfährt, vom Trubel entfernt, da öffnet sich dann nochmal so eine ganz andere Welt. Ich muss sagen, ich persönlich habe das auch so ein bisschen, oh, jetzt mal durchatmen, jetzt ist es hier ruhig, kein Gehupe, nicht so viele Menschen, irgendwie Entspannungsmusik. Das sind dann die Luxusunterkünfte. Und da wurde ich dann auch so lang geführt und da gibt es dann auf einmal Grünflächen. Das ist alles ganz akkurat angelegt, hat mich so ein bisschen erinnert wie so die Schrebergärten bei uns. Die einzelnen Zelte, die haben wie so einen kleinen Vorgarten. Und mit Gangesblick inklusive. Und dann wurde mir dieses beste, teuerste Zelt gezeigt. Und da öffnet sich im wahrsten Sinne des Wortes, wenn dieser Reißverschluss aufgeht, wirklich eine andere Welt. Da ist es dann, es gibt einen Holzfußboden, es gibt so ein richtiges, echtes, ja, aus Holz so ein Himmelbett, also was man so, ich sag mal, aus den Fünf-Sterne-Hotels kennt. Da wird auch alles organisiert, wenn man ein Bad nehmen möchte. Dann kann man da auch so eine Art Taxi bestellen, der einen dann dahin fährt. Das ist ja auch diese VIP-Kultur. Das hat natürlich alles seinen Preis. Das kostet dann pro Nacht teilweise bis zu 450 Euro. Du, ich sag mal, gehst ein paar Kilometer auf dem Gelände und es ist komplett andere Welt. Also ich habe zum Beispiel mit einem dort gesprochen, der Milch verkauft. Das war Rup Chand, den ich getroffen habe und ihn natürlich auch gefragt habe, was er denn da so macht. Und da hat er mir erzählt, dass er eben diesen Eimer, also die Milch darin, in die Pilgerinnen und Pilger verkauft, weil es wohl Glück bringen soll, wenn man dann diese Milch in den Ganges schüttet. Wirklich 14, 15 Stunden lang und sein Rücken würde ihm schmerzen dann am Ende des Tages, weil er eben die ganze Zeit diesen Eimer mit sich rumträgt, der ja, kann man sich ja vorstellen, wenn da ein paar Liter Milch drin sind, der extrem schwer ist und das Ganze dann für irgendwie ein paar Euro am Tag, also da sind auch wirklich, das zeigt auch diese sehr harte Seite der Kumbh-Mela einfach so im Hintergrund, wer da alles arbeitet und versucht, auch Geld zu verdienen.
Franziska, all das, worüber wir heute gesprochen haben, Ungleichheit, Diskriminierung, lebensbedrohliche Situation sogar für diese große Masse Mensch, ist das den Pilgerinnen und Pilgern vor Ort egal oder blenden die das aus, weil sie unbedingt eben dorthin wollen? Was ist dein Eindruck?
Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das eigentlich die meisten Menschen nicht wirklich interessiert, dass sie das vielleicht auch einfach so hinnehmen. Das ist halt so, egal mit wem ich mich dort unterhalten habe. Alle haben gesagt, es ist einfach so toll, dort dieses Bad zu nehmen, sich zu reinigen. Es ist der Hype, dieser Hype, der einfach kreiert wurde. Das muss man auch ganz klar sagen. Es gibt ja hier kein anderes Thema. Also egal, wo man hingeht, jeder spricht, du warst bei der Mahakum oder warst du noch nicht oder willst du noch hin? Das merkt man total. Es gibt extra Live-Sendungen im Fernsehen, wo ja auch immer wieder gesagt wird, die findet jetzt nur alle 12 Jahre statt und eigentlich nur alle 144 wegen der besonderen Stern- und Planetenkonstellation. Das ist, glaube ich, ein großer Punkt einfach und auch natürlich nochmal angeheizt von der Politik. Und dann gibt es einfach auch viele, viele arme Menschen, die ja dort eigentlich den Großteil ausmachen, dadurch kommen ja auch diese enormen Zahlen zustande, die einfach auch nichts anderes in ihrem Leben haben als ihren Glauben. Das können wir, glaube ich, schwer nachvollziehen, aber der Glaube ist dann wirklich so stark und dieses Verlangen, auch Teil von einem Größeren zu sein, dass man das dann alles in Kauf nimmt.
Franziska, vielen Dank dir.
Ja, danke auch und danke, dass ich da sein durfte.
Franziska Amler aus dem ARD-Studio in Neu-Delhi hat uns heute mitgenommen auf das größte Pilgerfest des Planeten, das Mahakumbh-Mela. Heute, nach 6 Wochen, geht es zu Ende. Ihre Eindrücke vom Pilgerfest hat Franziska auch für NDR Info in einem Radio-Feature festgehalten. Das verlinken wir euch natürlich nochmal in den Shownotes dieser Folge. Folgenautor ist Julius Bretzel. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel. Produktion Regina Stärke, Christine Frei, Marie-Noelle Zwieler und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss! Und noch unser Podcast-Tipp: Alles anders mit der Zeitautorin und Schriftstellerin Jana Simon. Die Journalistin spricht mit Gästen aus Kultur, Politik und Gesellschaft über Brüche und Wendepunkte in ihrem Leben. Was wäre gewesen, wenn man einer bestimmten Person nie begegnet wäre, die heute für einen unglaublich wichtig ist? Was, wenn man sich schlichtweg anders entschieden hätte, eine andere Weggabelung genommen hätte? Hört ihr in Alles anders, was mein Leben verändert hat, von Radio 3. Eine neue Folge gibt's alle 14 Tage immer donnerstags in der ARD Audiothek. Und auch den Link dorthin findet ihr in unseren Shownotes.